Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur, Host, etc., etc. Ihr kennt es schon. It's great to be back und es freut mich, dass ihr uns nicht vergessen habt während meines Urlaubs und dass immer noch so viele Menschen unseren Podcast hören. Es tut mir leid, aber wir müssen trotzdem diese Woche nochmal über die Bundesregierung sprechen, beziehungsweise über unsere neue Bundesregierung. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch seine erste Regierungserklärung gegeben, wo er natürlich viele Themen angesprochen hat, aber auch recht viel Zeit auf die Außenpolitik verwendet hat. Er hat dabei gewisse Kontinuitäten zu der Vorgängerregierung aufgezeigt. Er hat den Olaf Scholz gelobt für seine Reaktion auf den russischen Überfall 2022, nochmal seine Intentionen bestärkt, Ukraine bis zum Ende dieses Kriegs weiter zu finanzieren und auch durchaus auch die transatlantische Allianz mit den USA nochmal beschworen, obwohl der Präsident der USA immer weniger Interesse an einer Mitarbeit mit Europa zusammen zu haben scheint. Haben die Europäer nach wie vor großes Interesse daran, ihren Status als Vasallen der USA nicht zu verlieren. Und Merz scheint auch zu dieser Truppe zu gehören. Andererseits, während er behauptet hat, dass nur ein ukrainischer Sieg bzw. Russischer Verlust könnte garantieren, dass Recht und Gesetz in der Welt noch eine Bedeutung haben, ließ er völlig unerwähnt, was gerade im Gazastreifen passiert mit großzügiger Unterstützung deutscher Waffen und deutscher Geld, nämlich laut immer mehr internationalen Beobachtern, Journalisten, Historikern, Ärzten etc. findet ein Völkermord statt. Das scheint für Merz kein Problem zu sein. Er hat sogar nach seiner Rede nochmal betont, dass er möchte, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, ein international gesuchter Kriegsverbrecher, nach Deutschland einreisen dürfen muss. Also bleiben die Doppelstandards vergangener Regierungen bestehen und auch das Verhältnis zu den USA soll so weit wie möglich erhalten bleiben. Es gibt ja immerhin gute Chancen, dass ein Demokrat in 3 Jahren oder in 4 Jahren wieder Präsident der USA wird. Dann kann man auch zurück zum alten Arrangement zurückkehren. Gibt es aber andere Veränderungen zwischen Scholz und Merz? Immerhin wird der Außenminister zum ersten Mal seit fast 6 Jahrzehnten von einem Christdemokraten gestellt. Gibt es in der CDU unterschiedliche außenpolitische Ambitionen als in der SPD und bei den Grünen? Können wir in den nächsten Jahren etwas anderes erwarten in der Europapolitik und in der breiteren Außenpolitik von Friedrich Merz gegenüber Olaf Scholz? Oder bleibt alles beim Alten? Darüber spreche ich gleich mit dem Wissenschaftler und Jacobin-Autorin Felix Jaidner, der vor wenigen Tagen einen Artikel über genau dieses Thema bei Jacobin veröffentlicht hat. Wir werden über Merzes Ukraine-Politik sprechen, über seine Europapolitik und auch ein bisschen allgemeiner über Deutschlands Platz in der Welt, in einer zunehmend multipolaren Weltordnung, was das bedeutet, sowohl fürs deutsche Kapital auf der einen Seite und die deutschen Arbeitgeber, als auch auf der anderen Arbeitnehmer und progressive politische Kräfte. Ich freue mich auf das Gespräch mit Felix. Davor, wie immer, der Hinweis von mir, wenn du den Podcast gut findest und willst, dass wir weitermachen, überleg doch, ob du uns abonnierst auf jacobin.de/abonnieren, weil nur dadurch können wir die Lichter anhalten und jede Woche für euch diese tollen, kostenlosen Folgen zur Verfügung stellen. Vielen Dank und bis gleich. Hallo Felix und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hi Lauren, freut mich, dass ich da sein darf.
Wir wollen heute über die Außenpolitik von Friedrich Merz sprechen, auch ein bisschen angelehnt an deinen Artikel von Mittwoch. Aber lass uns mit seiner Regierungserklärung einsteigen, weil den Artikel hast du ja geschrieben vor seiner Regierungserklärung und er hat in dieser Regierungserklärung dann doch recht viel über, zwar sehr vage und blumig, aber doch recht viel über seine Außenpolitik gesprochen. Erstmal so prinzipiell, hast du oder bist du der Meinung, dass in dieser Regierungserklärung irgendwas Neues zu erkennen war? Und vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt, gibt es eigentlich eine klare Kontinuität zwischen Scholz und Merz? Die haben ja nach wie vor den gleichen Verteidigungsminister. Oder werden wir oder können wir von dieser neuen Regierung auch andere außenpolitischen Akzente zumindest erwarten?
Ich finde, die Regierungserklärung hat nochmal bestätigt, dass es einerseits eine Kontinuität gibt in der Außenpolitik zu Scholz. Interessanterweise hat Merz ja auch Scholz nochmal ausführlich für die außenpolitischen Neuausrichtung Deutschlands im Rahmen der Zeitenwende gedankt. Das fand ich nochmal interessant, weil Merz ja eigentlich immer wieder so als prominenter Kritiker, Oppositionsführer in Erscheinung getreten ist und auf einmal in der Regierungserklärung dann eben diese klare Positionierung, sozusagen Unterstützung des außenpolitischen Kurses. Insofern ist es hier eine klare, also einerseits eine Kontinuität dahingehend, dass sozusagen die Neuausrichtung der Außenpolitik im Kontext der Zeitenwende, die ja primär Russland als Konkurrent formuliert, da würde ich sagen, gibt es eine klare Kontinuität und auch nochmal ein klares Bekenntnis zu der Notwendigkeit aufzurüsten. Das wird ja immer wieder mit dem Anspruch, Deutschland müsse eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Was sich, glaube ich, geändert hat, sind aber nochmal bestimmte außenpolitische, geopolitische Entwicklungen, die es zur Zeit von Scholz zumindest am Anfang und in der Mitte seiner Amtszeit so nicht gab. Das ist vor allem die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und die damit einhergehenden Brüche im transatlantischen Lager, die jetzt auch nochmal Veränderungen in der deutschen Politik und in der EU-europäischen Politik hervorrufen. Und da würde ich sagen, gibt es dann in gewisser Weise eine Radikalisierung oder durchaus auch Änderungen in der deutschen Außenpolitik.
Apropos Änderungen in der deutschen Außenpolitik und auch das Verhältnis zu Trump. Gestern hat der neue Außenminister Johannes Wadephul, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, quasi nebenbei erwähnt, dass er eigentlich Trumps Forderung, dass alle NATO-Länder 5% ihres BIPs für Rüstung ausgeben sollten, eigentlich gut hieße. Das würde aber konkret für die Bundesrepublik bedeuten, dass fast die Hälfte der Staatsfinanzen für Verteidigung und Rüstung ausgehen. Wie ernst ist eine solche Aussage zu nehmen? Oder ist es einfach eine Provokation, um vielleicht die Bevölkerung aufzuweichen, dass sie dann irgendwann vielleicht 2,5% akzeptieren?
Ich würde schon behaupten, dass wir diese Diskussion leider ernst nehmen müssen. Denn nur noch mal zum Vergleich. Also vor 3 Jahren war die Forderung, das Verteidigungsbudget auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, noch stark umstritten. Ja. Und dann kündigte Scholz in der Zeitenwende an, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben und Bundeswehr an. Und vor 2 Monaten haben dann Union, SPD und Grüne die Schuldenbremse für Rüstungsausgaben im Grunde ausgesetzt. Das heißt, in kürzester Zeit haben wir hier eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt, oder wurde eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt, ja nicht von uns, die auch ständig ausgeweitet wird. Und insofern würde ich sagen, dass dieses 5%-Ziel erstmal utopisch erscheint. Es ist aber, glaube ich, schon eine Frage von sozialen Auseinandersetzungen und auch Prioritäten in der Politik, die darüber entscheiden, wie viel Geld eigentlich ausgegeben wird für Rüstungsausgaben und eben nicht für andere soziale Belange, die Begrenzung der Klimakrise, die Bearbeitung der Klimakrise oder eben auch beispielsweise den Umgang geflüchteten Menschen hier in Deutschland oder in Europa. Ich sehe hier vor allem nochmal 2 Aspekte, die wichtig sind. Das ist zum einen, dass die Erhöhung der Verteidigungsausgaben ja nicht aus dem Nichts heraus passiert, sondern sie liegt im Interesse bestimmter Akteure. Und da würde ich zum Ersten nennen wollen natürlich die Bundeswehr, die politischen Eliten in Deutschland und die Rüstungsindustrie. Weil auch das finde ich interessant, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, im Jahr 2010 musste der damalige Bundespräsident Wolfgang Köhler zurücktreten von seinem Amt, nachdem er gesagt hat, ein Land wie Deutschland müsse zur Wahrung seiner nationalen Interessen auch zum Einsatz militärischer Mittel bereit sein. Und das war damals auch schon nichts Neues, aber sozusagen der moralische Aufschrei, der daraufhin erfolgt ist, ist heute eigentlich unvorstellbar. Und die Ankündigung von Scholz, die Bundeswehr zur größten konventionellen Armee Europas zu machen, die ja von Merz in der Regierungserklärung wiederholt worden ist, die formuliert natürlich auch einen Machtanspruch der deutschen Politik. Und insofern würde ich sagen, gibt es ein ganz klares Interesse einer Erhöhung der Rüstungsausgaben. Und dahinter natürlich auch knallharte Profitinteressen, denn dieser Rüstungsboom der hat Profiteure, das sind vor allem die Rüstungskonzerne und deren gigantische Gewinnmargen in Zeiten der Wirtschaftskrise. Und dafür braucht es Feindbilder, die reproduziert werden. Und das ist zum einen Russland, das ist der islamische Terrorismus, das sind Geflüchtete. Also ich finde schon, dass wir hier eine sehr gefährliche Melange haben an Interessen, auch von machtvollen Akteuren in Deutschland, in Europa, die schon seit langem für so eine Verschärfung der Außenpolitik und eben auch einer verstärkten Aufrüstung dafür werben.
Und inwiefern glaubst du, dass die Wahl Donald Trumps wirklich ein Umdenken forciert im außenpolitischen Denken, zumindest der CDU oder in konservativen Kreisen? Weil Merz hat jetzt auch wiederholt auch seine, vielleicht nicht seine Unterstützung für Trump ausgesprochen, aber seine Bereitschaft, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn auch dafür, also für seine angebliche Initiative gelobt, für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sorgen. Also findet da wirklich ein seriöses Umdenken statt, so in Richtung von so einer Emmanuel Macron-Vision von strategischer Autonomie? Oder bleibt es eigentlich bei der Vorstellung, Deutschland als verlängerter Arm des US-Imperialismus, jetzt zugespitzt gesagt?
Ja, also ich würde sagen, dass Deutschland ja historisch auch immer viel stärker Versuche einer EU-Autonomie, die von Frankreich immer stark über die Jahre eingebracht worden sind, diese hat Deutschland historisch immer stärker gebremst als und damit eben auch zu dieser heutigen Situation beigetragen, dass es dass man vor der Situation steht, wenig Möglichkeiten für eine eigenständige Außenpolitik zu haben. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig voranzustellen. Was sich dann zeigt, ist, dass die Wahl von Donald Trump in den deutschen Eliten meines Erachtens vor allem Hilflosigkeit ausgelöst hat.
Yeah.
Ich erinnere mich, dass Olaf Scholz kurz vor der Wahl Trumps im Fernsehen im Interview sagte, man sei vorbereitet auf eine mögliche Wiederwahl Trumps und eben auch auf die Möglichkeit von Zöllen und auch wieder so einer dem angekündigten Bruch der transatlantischen Beziehung. Ich finde, die aktuelle Politik zeigt ja vor allem, dass genau das nicht der Fall war. Ich erinnere mich an den Wahlabend auch, als Merz in der Elefantenrunde sagte, es sei absolute Priorität, Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt Unabhängigkeit erreichen von den USA. Und das sagt immerhin der ehemalige Vorsitzende der Transatlantikbrücke. Ne? Also das zeigt ja nochmal, wie tief eigentlich auch der Bruch hier reicht in den deutschen Eliten. Also es gibt schon, glaube ich, ein Umdenken, aber die Aussage danach von Merz in der Elefantenrunde war nicht weniger bedeutsam, als er sagt, ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas in einer Fernsehsendung mal sagen muss. Und ich glaube, da kommt die ganze strategische Orientierungslosigkeit zum Ausdruck. Man möchte einen eigenständigen Kurs, aber man weiß gar nicht, wie man das bewerkstelligen soll. Und in dem Koalitionsvertrag zeigt sich ja auch nochmal, wie stark die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen unterstrichen wird. Also es gibt letztendlich, sozusagen abgesehen von den rhetorischen Statements, relativ wenig an konkreten Maßnahmen, die sozusagen Schritte einleiten könnten hin zu einer verstärkten EU-Autonomie, weil das wäre ja nicht nur der Bereich Außenpolitik, da geht es ja auch um Wirtschafts- und Finanzpolitik, auch um kulturelle Politik. Also ich glaube, in diesen Fragen passiert sehr wenig und es gibt auch sehr wenig Abstimmung innerhalb der EU dahingehend, was eigentlich an konkreten Schritten unternommen werden müsste.
Es scheint für mich auch eine fast unmögliche Herausforderung zu sein, sowas wie strategische oder europäische strategische Autonomie zu erkämpfen in Zeiten eines Konflikts mit Russland, weil ja, denke ich, die Voraussetzung für ein unabhängiges Europa wäre auch irgendein Abkommen mit Russland, um im Idealfall nicht nur ein Abkommen mit Russland, sondern auch wirklich eine gewisse Verständigung und wenn nicht Blockbildung, zumindest Konsolidierung von diesen kontinentalen Beziehungen, die jetzt erstmal auf Jahre, vielleicht auf Jahrzehnte ausgesetzt sind, was aber dann strukturell Europa und die EU immer wieder quasi in den Bann der USA zieht, weil den Konflikt mit Russland ohne amerikanische Unterstützung zu gewinnen, ist völlig aussichtslos, wahrscheinlich mit amerikanischer Unterstützung auch. Aber diese Also das ist irgendwie ein innerer Widerspruch bei den europäischen Eliten, einerseits zu sagen, gut, wir gehen unseren eigenen Weg ohne Trump und dieser Weg bedeutet, einen Krieg fortzusetzen, den wir eigentlich nur mit Trump gewinnen können. Also ich seh da einfach keinen Ausweg.
Ja, ich glaube, dass also gerade aus deutscher Sicht diese transatlantische Orientierung natürlich auch unglaublich vorteilhaft war. Also wenn wir uns vor allem, also gerade im Hinblick auf Ökonomie ist es so, dass das deutsche Exportmodell ja vor allem nur deshalb funktionieren konnte, weil es eine starke transatlantische Verankerung gab und weil es die Möglichkeit gibt, gerade mit den USA exorbitante Handelsüberschüsse zu erzielen. Und dieser Konflikt ist ja übrigens auch nicht neu. Also in den 70er, 80er Jahren hat es ja genau diese Frage auch wieder gegeben. Damals waren Deutschland und Japan sozusagen der zentrale Akteur, der sozusagen Kritikpunkt der US-Politik war. Auch wir haben hier wieder massive Handelsüberschüsse und es kommt dann sozusagen zum Bruch und Aufgabe des Bretton Woods-Systems. Und Aufwertung der D-Mark und des Jens. Also ich glaube, diese Konflikte und das strukturelle Handelsüberschüsse existieren, ist nicht neu. Für Deutschland war es aber immer extrem vorteilhaft. Insofern hat man auch, glaube ich, in Kauf genommen, sozusagen aus Sicht der deutschen Eliten, dass es hier sozusagen eine Einordnung in dieses transatlantische Bündnis gab, zumal man ja auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, sozusagen eine Friedensdividende nach 1990 hat erzielen können. Also die Tatsache, dass Rüstungsausgaben in Deutschland, in anderen europäischen Staaten, aber zeitweilig ja auch in Russland zurückgegangen sind, war ja ein Resultat der Übereinkünfte aus den späten 80er und 90er Jahren. Und der Tatsache, dass der Kalte Krieg beendet war. Und auch das war für die deutsche Elite, für die deutsche Wirtschaft extrem vorteilhaft. Was man dann allerdings, glaube ich, versäumt hat, ist, über sicherheitspolitische Fragen nachzudenken. Also ich frage mich, ob eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur für Europa wirklich unter Einschluss der USA funktionieren kann. Denn die Sicherheitsbedürfnisse und auch das Sicherheitsgefühl der USA ist einfach ein anderes, weil ein ganzer Ozean zwischen Amerika und den USA liegt und weil sozusagen auch die Orientierung, die sicherheitspolitische Orientierung der USA zum Teil eine andere ist als die Europa. Und das Problem ist, glaube ich, dass im gegenwärtigen Diskurs Autonomie nur militärisch gedacht wird. Und es müsste eigentlich viel stärker darüber nachgedacht werden, wie kann unter Einschluss Russlands, unter Einschluss der Ukraine und auch der der europäischen Nicht-EU-Staaten so rum eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufgebaut werden, die über genau solche Fragen von Unsicherheit, Stabilität, Krisen wie Klimawandel und Wirtschaft verhandelt. Und gleichzeitig sozusagen ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit entwickelt, dass nur alle dann profitieren können von sozusagen Stabilität und Sicherheit, wenn alle das Gefühl haben, dass ihre Sicherheitsbedürfnisse gestillt sind. Also ich glaube, das ist ein Problem, das wir seit den 70er, 80er Jahren immer wieder diskutieren und letztendlich nicht lösen können.
Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über deinen Artikel sprechen, weil du hast gerade die europäische Sicherheitsarchitektur angesprochen. Deutsche Außenpolitik wird mindestens seit ein paar Jahrzehnten vor allem durch die europäische Brille gesehen oder zumindest läuft sie über europäische Institutionen. Man muss immer die Interessen der Nachbarstaaten mitbedenken. Du schreibst in deinem Text, dass Merz direkt nach seinem Amtseintritt versucht hat, das sogenannte Weimarer Dreieck wieder zu beleben, auch als mögliche Vehikel für eine verstärkte europäische Koordination. Du schreibst aber, dass es bereits gescheitert. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das Weimarer Dreieck ist, aber auch warum du das bereits gescheitert siehst und was das auch für die nächsten Jahre bedeuten soll?
Ja, grundsätzlich, also das sind ja immer so populäre Ausdrücke, die in der Politik oder in den Medien benutzt werden, Das Weimarer Dreieck ist eigentlich ein Synonym für ein trilaterales Gesprächsformat zwischen den Regierungen Deutschland, Frankreichs und Polen. Und warum diese beiden Länder? Die sind sehr bedeutsam für Deutschland, erstens aus wirtschaftlichen Gründen. Also 12% des gesamten deutschen Außenhandels werden abgewickelt mit diesen beiden Ländern, also durchaus beträchtliche Zahlen. Mhm. Und Frankreich ist nach Deutschland die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU. Also auch das einfach bedeutsamer Akteur in der EU. Und was, glaube ich, auch viele nicht wissen, Polen ist inzwischen vor China der viertgrößte Absatzmarkt deutscher Waren. Also die wirtschaftliche Verquickung zwischen Deutschland und diesen Ländern, also Polen und Frankreich, ist enorm. Und deswegen hat es aus deutscher Sicht einfach eine große Bedeutung, auf mit diesen beiden Ländern gemeinsame politische Schritte abzustimmen. Zweitens würde ich sagen, sind beide Länder auch politisch bedeutsam. Gerade in dieser Konstellation, Frankreich als Vertreterin des Westens, der südlichen EU-Staaten und Polen sozusagen als Repräsentant der osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten. Mhm. Und beide, also West und Ost oder Südwest und Ost, driften ja immer weiter auseinander. Und gleichzeitig bilden Süd- und Osteuropa die Peripherie der Europäischen Union. Das heißt, es sind durchaus zentrale politische Konstellationen, an die Deutschland durch dieses exklusive Gesprächsformat anknüpft. Es gibt allerdings, glaube ich, wichtige Unterschiede auch zwischen der osteuropäischen und der südeuropäischen Peripherie. Die osteuropäischen Länder sind viel stärker in das deutsche Produktionsmodell eingebunden und in der europäischen Arbeitsteilung nehmen sie deswegen eher die Rolle sozusagen eines Zulieferers für die deutsche Industrie ein. Das ist vor allem Automobilindustrie, aber nicht nur, sondern auch chemische Industrie, Maschinenbau, die sind ganz stark osteuropäische Länder, also Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei ganz stark integriert, sozusagen für Vorprodukte. Und vor diesem Hintergrund und auch sozusagen der sich verstetigen deutsch-russischen Konkurrenz wird diese Region auch geopolitisch immer wichtiger. Nicht umsonst hat Deutschland ja beschlossen, eine Brigade, also insgesamt 5000 Soldaten in Litauen zu stationieren, dauerhaft. Das ist sozusagen nochmal Ausdruck dieser besonderen politischen Bedeutung der Region aus deutscher Sicht. Die südeuropäischen Länder haben dagegen einen starken Deindustrialisierungsprozess durchlaufen, vor allen Dingen dann auch seit den 1990er Jahren bis heute. Und im Vergleich zu den Osteuropäern haben sie eine sehr hohe Staatsverschuldung und fordern dementsprechend eine ganz andere Politik, stark nachfrageorientiert, Vergemeinschaftung von Schulden. Das sind so Themen, die gerade aus der südeuropäischen Peripherie und auch stark aus Frankreich immer wieder thematisiert werden, während in Osteuropa neoliberale Politik viel stärker dominant ist und auch mehrheitlich kaum umstritten ist. Wir haben auch eine ganz schwache politische Linke in diesen Ländern. Im Angesicht der Wirtschaftskrise und der drohenden Zölle aus den USA, würde ich sagen, ist ein enges Vorgehen mit Polen und Frankreich aus deutscher Sicht natürlich sinnvoll. Ich glaube, Merz erhofft sich von diesem Vorgehen, also dieser Wiederbelebung des sogenannten Weimarer Dreiecks auch, dass Deutschland hier sozusagen eine Führungsrolle einnimmt, weil es einmal sozusagen die dominante Ökonomie in der EU ist und gleichzeitig sozusagen politisch zwischen diesen Ländern vermittelt und somit sozusagen in diese Prozesse eingebunden wird und sie leitet, vorantreibt. Aber ich glaube, dass dieser Plan funktioniert, ist zu bezweifeln, denn die Differenzen zwischen Deutschland und diesen Ländern und auch sozusagen zwischen der osteuropäischen und der südeuropäischen Peripherie sind einfach sehr groß. Ich habe es ja bereits skizziert, ne? Also sozusagen unterschiedliche ökonomische Entwicklungen, starkes Festhalten an neoliberaler Austeritätspolitik im Osten im Vergleich zu sagen, eher Forderungen nach nachfrageorientierter Politik in der südeuropäischen Peripherie. Und da ist Deutschland ja eigentlich nicht in der Lage, und das schon seit 10 Jahren, oder 15 Jahren zwischen diesen Ländern und diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln. Und ich würde noch abschließend sagen wollen, dass es auch, glaube ich, fragwürdig ist, ob eine Allianz aus drei Staaten innerhalb der EU ohne Rücksprache mit anderen Mitgliedstaaten eine solche Sonderrolle beanspruchen kann. Also die inneren Widersprüche der EU werden, glaube ich, durch solche Alleingänge eher größer als effektiv bearbeitet.
Ja, ja. Und was bedeutet es dann für die Bundesrepublik als unvollendeter Hegemon sozusagen, als halber Hegemon? Es gibt kein Land in der EU, das stärker ist oder größer ist als Deutschland, aber Deutschland alleine kann auch keine wirkliche Hegemonie ausstrahlen. Wie wirken diese Zehrkräfte auf die deutsche Orientierung selbst aus?
Ich glaube, sehr widersprüchlich. Also was der Unterschied, also Deutschland ist, glaube ich, es gibt ja immer diesen berühmten Satz, Deutschland ist zu groß für die EU und gleichzeitig zu klein, als dass es sozusagen effektiv seine Hegemonie ausüben kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Probleme. Also wenn wir sehen, dass die US-Regierung sich aktuell über dieses Handelsdefizit empört, dann vergisst die Trump-Regierung ja eigentlich, dass das Ausdruck ihrer unglaublichen wirtschaftspolitischen Macht ist. Sie ist in der Lage, dieses gigantische Handelsdefizit über Jahrzehnte zu finanzieren. Und de facto wirkt das ja, sind es ja sozusagen Tribute, die gezahlt werden an die USA, einfach weil aufgrund der Dominanz des Dollars Finanzanleihen in den USA im Dollar gezeichnet werden und sozusagen massiv auch Investitionen angezogen werden. Das heißt, die Verschuldung der USA ist auch aus US-Sicht nicht weiter problematisch, weil sie ja in Dollar erfolgt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, sozusagen durch ein Anwerfen der Druckermaschine sozusagen das Defizit zu verringern. Dazu ist Deutschland nicht bereit. Also man war 2008 in der Finanzkrise eben nicht bereit, sich stark zu verschulden zugunsten einer so verstärkten Integration und damit auch sozusagen das Schuldenproblem in der EU zu bearbeiten. Im Gegenteil, man hat der südeuropäischen Peripherie ja ganz massiv Austeritätsdiktate aufgezwungen und damit ja auch versucht, das deutsche Exportmodell innerhalb der EU auszuweiten, also abwürgen oder schwächen der Binnennachfrage, starke Exportorientierung durch Abwertung im Innern, also Kürzungen bei Sozialleistungen und auch sozusagen eine Verringerung der Arbeitskosten zu erreichen. Und ich glaube, das ist Ausdruck dieser Unfähigkeit oder dieses unvollendeten Hegemons. Das heißt, man ist de facto in einer Führungsrolle, man sieht aber vor allem sozusagen ein nationales Interesse und ist nicht in der Lage, die unterschiedlichen Interessen, die es in der EU gibt, zu koordinieren und sozusagen in eine kohärente Politik zu transformieren. Das, was die USA lange beherrscht haben. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Es müsste also viel stärker versucht werden, aus deutscher Sicht sozusagen gemeinsame Interessen in der EU zu entwickeln und und das sozusagen zu bearbeiten in eine kohärente Politik. Und ich glaube, ein wichtiger Ansatzpunkt wäre hierzu zu überlegen, wie ist es eigentlich möglich, diese sich immer stärker auseinanderdriftende Union, wie ist es möglich, da effektiv gegenzuarbeiten? Also die verschärfte soziale Ungleichheit in der EU, die wirtschaftspolitischen Ungleichgewichte, da müsste eigentlich dran gearbeitet werden und das wird nur über Umverteilung funktionieren. Ich glaube auch, dass selbst die osteuropäischen Staaten dazu bereit wären, wenn es Umverteilungsmechanismen gäbe, die auf EU-Ebene etabliert würden. Das wird aber nur mit Deutschland funktionieren. Und ich glaube, solange Deutschland dazu nicht bereit ist, wird es auch immer in dieser unvollendeten hegemonialen Rolle bleiben. Das hat langfristige Auswirkungen auf die EU.
Ja, aber ich meine, das wäre meine nächste Frage. Ich meine, viele Linke, also zumindest in der deutschen Debatte sozusagen, ist inzwischen so eine Art Euroskepsis ist nicht mehr so wirklich angesagt und eine gewisse Akzeptanz der EU ist mehr oder weniger Konsens geworden, also nicht komplett natürlich, aber im Großen und Ganzen nicht nur in Deutschland, auch wenn wir die Debatten in der französischen Linken zum Beispiel sehen, die Bereitschaft, die EU komplett abzulehnen, ist wesentlich geringer geworden. Und gleichzeitig hinge eine linke Perspektive auf Europa davon ab, dass man die innerhalb den Kernländern sowohl die herrschende als auch die geherrschte Klasse dafür gewinnt, ein großes Umverteilungsprogramm zuzustimmen. Ich halte das politisch für eine schöne Wunschvorstellung, aber jetzt realpolitisch gesehen höchst unwahrscheinlich, sagen wir so. Weshalb ich mich frage, ist wirklich verstärkte europäische Integration, kann das wirklich eine linke Perspektive sein, weil das von so vielen Faktoren abhängt, die man nicht in einem einzigen Nationalstaat beeinflussen kann?
Ja, ich glaube, das ist wirklich das Dilemma linker Politik, auf die es bis heute keine Antwort gibt. Ich glaube, der Grund, warum es, warum sozusagen Kritik an der EU stark zurückgegangen ist, ist einerseits, ist ganz klar, dass es auch keine Alternative zur Union gibt. Also man ist nicht darüber bewusst, dass es eine gewisse Form von EU oder sagen wir europäischer Kooperation braucht, weil einfach die Staaten mittlerweile so eng verflochten sind und letztendlich auch davon profitieren, und zwar nicht nur ökonomisch, sondern es hat ja auch politisch unglaubliche Vorteile, dass es dass zusammen kooperiert wird, angefangen von der Tatsache, dass Konflikte abgebaut worden sind, aber einfach auch die Möglichkeit, als sozusagen außenpolitisch als gemeinsamer Akteur zu agieren, stärkt natürlich nochmal die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen auf wichtige Entwicklungen global, beispielsweise im Kampf gegen den Klimawandel. Also es ist ja durchaus sinnvoll, sich sozusagen auch auf EU-Ebene eine verstärkte Integration zu forcieren. Was aber, glaube ich, das Problem ist, ist, dass die EU im Kern, in ihrer Verfassung, ja ein neoliberales Projekt ist. Und solange das der Fall ist, werden wir diese Widersprüche, die die EU produziert, also allein die Tatsache, dass der Kapitalfreiheit, die sozusagen als zentrales Gut der europäischen Verfassung gilt, allein das führt ja zu massiven Widersprüchen innerhalb der EU. Und solange das der Fall ist, werden wir, glaube ich, aus linker Sicht immer ein gespaltenes Verhältnis zur EU haben müssen, weil es einfach sozusagen inhärent ist in der EU-europäischen Verfassung, dass sozusagen Widersprüche in der EU verschärft werden. Und das zeigt sich ja auch an der Entwicklung vor allem kleinerer EU-europäischer Staaten. Aber selbst am Beispiel Italiens wird ja deutlich, dass es ein massiver Deindustrialisierungsprozess eingesetzt hat, der letztendlich die Widersprüche im Land so verschärft, dass wir über lange Jahre und jetzt wieder rechte Regierungen haben, die das Potenzial haben, nicht nur die EU zu spalten, sondern letztendlich ja auch die Frage aufwerfen, wie geht es eigentlich weiter mit dem EU-Projekt, wenn ganz klar protofaschistische Regierungen in Italien, in Ungarn regieren, möglicherweise ja auch bald in Rumänien, und die EU sich selber aber als demokratisches Projekt versteht. Und ich glaube, diese Widersprüche zu bearbeiten, diese Widersprüche auch, diese Entwicklung auch zu verändern, das wäre eine Aufgabe der Linken, der sie sich aber, glaube ich, gerade nicht gewachsen sieht.
Ja. Das wär vielleicht auch noch meine letzte Frage. Oder zumindest Richtung Ende. Vielleicht stelle ich dann noch eine Frage. Aber seit dem Ukraine-Krieg spätestens erleben wir in der, nicht nur, aber auch in der deutschen Linken, in der britischen Linken, primär würde ich sagen, in diesen beiden Ländern, ein ewiger Diskurs darüber, dass die Linke viel zu lange Außenpolitik und Sicherheitspolitik vernachlässigt hätte. Man hat sich irgendwie aus den Vorstellungen des Kalten Krieges nicht lösen können und jetzt einen Reality-Check braucht. Oft bedeutet dieser Reality-Check von den meisten Leuten, die diese Diskurse prägen, wir müssen halt endlich aufrüsten und den Krieg gegen Russland unterstützen. Aber nicht nur, ne? Es gibt auch nuanciertere Perspektiven darauf. Und wir hatten neulich ein interessantes Gespräch, wo du auch die Frage gestellt hast, kann es eigentlich überhaupt eine linke Sicherheits- oder Außenpolitik geben? Weil wir leben letztendlich in einer Welt von rivalisierenden kapitalistischen Staaten, die miteinander konkurrieren. Und auch wenn eine linke Partei oder Kraft an die Macht kommt oder an die Regierung kommt, bleiben Sie in diesem Konstrukt gefangen, wo Ziele, die größer sind als, denke ich, Kriege verhindern oder zumindest zu verhindern, schnell sich als unrealistisch erweisen. Da würde mich interessieren, nochmal deine Perspektive zu hören. Die Linke ist sowieso gerade wirklich der Rolle nicht gewachsen, außenpolitisch irgendeinen Unterschied zu machen. Aber was würde es dann bedeuten, linke Sicherheitspolitik, linke Außenpolitik? Kann es wirklich ein linkes Aufrüsten zum Beispiel geben? Welche Perspektiven könnten sich daraus ergeben? Da bin ich mir aber selber auch unentschieden.
Ja, also ich finde, was ja, also allein wie wichtig diese Frage ist, zeigt ja auch das Beispiel Griechenland also im Zuge der Finanzkrise, als auch da die Frage war, wie geht man eigentlich aus linker Perspektive mit diesem wahnsinnigen Druck um ein EU-oktroyiertes Austeritätsdiktat umzusetzen. Und die Regierung damals Tsipras Varoufakis war ja auch intern sehr gespalten darüber, wie man eigentlich vorgehen muss. Also ich glaube, eine linke Außen- und Sicherheitspolitik, die braucht es. Aber wie du richtig sagst, also sozusagen ein linkes politisches Programm unter kapitalistischen Bedingungen umzusetzen, ist immer eine Frage von Widersprüchen und wie geht man damit um? Und das stellt sich auch für den Teilbereich der Außen- und Sicherheitspolitik, wo ja nochmal ganz stark sozusagen machtpolitische Aspekte, das Verhalten, die Beziehungen von Staaten und auch anderen Akteuren dominieren und hier sozusagen nochmal viel offener sozusagen kapitalistische Macht- und Herrschaftsverhältnisse sich zeigen. Also wie geht man damit um? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Und ich würde aber erstmal zustimmen und sagen, es muss eine Verständigung darüber geben, wie eine linke Außenpolitik aussehen könnte. Und ich finde, ganz speziell auch in der gesellschaftlichen und parteipolitischen Linken in Deutschland ist man dieser Frage ja sehr lange ausgewichen und hat sich auch vielleicht zurückgezogen auf die Position, naja, es darf eben keine Auslandseinsätze geben und damit aber auch eine Diskussion abgewürgt, die vielleicht auch fragen könnte, na, was könnte man denn stattdessen an linken außenpolitischen Ideen umsetzen, die eine sozusagen auch eine transformatorische Perspektive immer mit sich haben. Also ich glaube, was eine linke Sicherheits- und Außenpolitik leisten muss, ist sozusagen ein Spagat zu vollführen zwischen konkreten realpolitischen Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu geben, also Kriege, Flucht und Vertreibung, Klimakrise, ökonomische Ungleichheiten, jetzt nur als Schlagwörter, keineswegs voll, also es ist nicht umfassend genug. Aber das wären so zentrale Fragen, die man auch realpolitisch konkret bearbeiten muss. Und gleichzeitig eben auch eine Perspektive ermöglichen, wie sozusagen das Potenzial von emanzipatorischen Kräften entfaltet werden kann. Und ich glaube, dazu müssen die Ursachen kapitalistischer Macht- und Herrschaftsverhältnisse viel stärker in den Blick genommen werden. Also das heißt, soziale Ungleichheit beispielsweise durch konkrete Unterstützungsprogramme abzubauen. Also anstatt, dass die Bundeswehr in Afghanistan präsent war, hätte die deutsche Regierung ja auch 6.000 medizinische Fachkräfte und Entwicklungshelfer nach Afghanistan schicken können. Also ich glaube, das hätte der Entwicklung dieses Landes viel mehr geholfen. Und solche Versuche hat es beispielsweise ja durchaus auch in den 20er Jahren in der Sowjetunion gegeben. Also sozusagen Versuch durch die Entsendung von Ingenieuren, Spezialisten, sozusagen Entwicklungshilfe konkret vor Ort in Ländern zu leisten, also beispielsweise China. Also ich finde, es gibt durchaus auch Anknüpfungspunkte, wo man drüber nachdenken kann, wie eine linke Außenpolitik aussehen könnte unter kapitalistischen Bedingungen, ohne jetzt die sowjetische Politik idealisieren zu wollen, also auf keinen Fall. Aber ich glaube, da waren durchaus auch interessante Möglichkeiten. Auch sozusagen ein neues Verhältnis zur dritten Welt müsste ja konkret in so einer Politik sich zeigen. Und da finde ich beispielsweise auch Ideen des sozialistischen Jugoslawiens interessant, also sozusagen die blockfreie Bewegung, was da sozusagen auch an Ansätzen da war. Also es ist ja nicht so, als würde diese Debatte einfach, hätte sie keine Vorläufer, das möchte ich damit sagen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, was du ja nochmal angesprochen hast, waren ja jetzt nicht nur so abstrakte Gedanken aus der Vergangenheit, sondern die konkrete Frage, wie soll sich die Linke verhalten zur EU-Autonomiebestrebung? Ne? Oder was wäre jetzt, ist jetzt eine EU-Armee beispielsweise sinnvoller als eine aufgerüstete Bundeswehr? Und ich finde, da würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, es ist beides nicht sinnvoller. Ne? Also es wäre wichtig, der militärischen Eskalationsdynamik erstmal entgegenzuwirken. Und das Denken und Handeln müsste wieder stärker zu der Frage zurückkehren, wie wir gemeinsam Sicherheit herstellen können. Das heißt auch sozusagen, was passiert in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU? Und wenn wir uns angucken, was sozusagen vom Mittelmeer an bis hoch nach Russland über den Nahen Osten in der EU-Nachbarschaft passiert, das ist ja sozusagen ein einziges Fiasko an Instabilität, Konflikten und Gewalt. Und die EU hat da auch ihren Anteil dran. Und es müsste sozusagen ein inhärentes Ziel linker Außenpolitik sein, in einem ersten Schritt diese Regionen erstmal zu stabilisieren. Und das wird nicht militärisch funktionieren. Das hat man über die Jahrzehnte versucht. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Also es müsste hier erstmal überhaupt ein realpolitischer sozusagen Konsens Einzug halten, erstmal überhaupt über Stabilisierungsmaßnahmen jenseits des Militärischen nachzudenken. Aber wenn wir sozusagen Mauern an unseren Grenzen errichten und mit autokratischen Staaten zusammen daran arbeiten, Menschen an der Einwanderung in die EU zu hindern, oder wenn wir in heißen Konflikten bestimmte Seiten mit Waffen aktiv unterstützen, anstatt diplomatische Initiativen zu starten, ich glaube, dann verschärfen wir diese Eskalationsdynamik und schwächen die Fähigkeit der EU, letztendlich eigenständig zu agieren. Und ich glaube, das wären Ansätze für eine linke Außenpolitik. Also viel stärker versuchen, dies auf Deeskalationsdynamiken zu setzen und in einem wichtigen, also Außenpolitik funktioniert ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern ist ja gekoppelt an die innere Entwicklung. Das heißt, man müsste auch viel stärker darauf hinwirken, diese Widersprüche im Innern, die in der EU existieren, abzubauen. Nur dann ist so eine Außenpolitik überhaupt erst möglich, ihre Wirkung zu entfalten.
Vielen Dank, Felix. Ich glaube, das war ein starkes Schlusswort. Man könnte noch über viele andere brennende Probleme in der Weltpolitik sprechen, aber wir haben leider heute keine Zeit mehr. Für Zuhörer, die sich noch vertiefen möchten in der Sache, Felix, neues Artikel bei Jacobin heißt Noch mehr deutsche Alleingänge und ist auf unserer Homepage jacobin.de zu lesen. Vielen Dank nochmal, Felix, für deine Zeit und hoffentlich auch bis bald.
Danke, Lauren. Ciao.
Das war die heutige Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Felix Jaidner für ein sehr einleuchtendes Gespräch über die sehr unappetitlichen Sachen, die uns in den nächsten 4 Jahren in der deutschen Außenpolitik erwarten. Wir sind nächste Woche wieder da. Noch ein letztes Mal der Hinweis, wenn du den Podcast gut findest und möchtest, dass es uns noch lange gibt, dann kannst du das am besten versichern, indem du ein Jahresabo bei Jacobin kaufst unter jacobin.de/abonnieren. Euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.